Ja, voll gut. Jetzt sind wir praktisch fast unter uns, wir Erwachsenen. Wenn ich jetzt sagen würde, endlich sind die Kinder weg, dann würde ich mir widersprechen. Und das werde ich auch nicht wagen, weil ich wirklich dahinter stehe. Ich glaube, dass Kinder das Wertvollste sind, was wir haben. Nicht ohne Grund hat Jesus an irgendeinem Zeitpunkt ein Kind genommen und vor sich hingestellt und gesagt hat, wer vertraut wie so ein Kind. Und das können Kinder, oder? Ich kann mich erinnern, als unsere Kinder klein waren, was wir alles gemacht haben, wie wir sie an den Beinen genommen und hin und her geschleudert haben. Und die haben einfach nur gelacht und Spaß gehabt. Und dann haben wir sie aufs Bett fallen lassen und wildeste Sachen. Und null irgendwie Angst davor, dass da was schiefgehen könnte. Sollte mal jemand mit mir machen. Und Jesus hat ein Kind genommen, hat gesagt, wer Gott vertraut wie so ein Kind, der ist da angekommen, wo wir eigentlich gerne alle hin sollten. Was für ein Bild. Ja, Vertrauen. George fragte mich am Mittwoch, was wird denn das Thema sein? Und ich sagte, Vertrauen, so wie die letzten Wochen auch. Ich werde versuchen, daran anzuknüpfen, worüber wir die letzten Wochen gesprochen haben. Und er hat mir vertraut. Ich möchte heute über den Tempel Gottes sprechen. Nicht über Vertrauen. Aber irgendwie spielt das Thema Vertrauen natürlich mit und ich würde diesen Oberbegriff trotzdem stehen lassen. Warum möchte ich heute über den Tempel Gottes sprechen und nicht primär über das Thema Vertrauen? Weil ich glaube, dass Gott mich angeleitet hat, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und weil ich glaube, dass er es nicht getan habe, damit ich nur selbst davon profitiere, sondern damit ihr auch etwas davon mitbekommt. Und ich hoffe, dass es gelingt. Das steht ja jetzt ein bisschen auch in meiner Verantwortung. Angefangen hat es mit einem Zitat, das in einem der Psalmen steht. Die Psalmen sind ja so Gedichte, die waren auch vertont in der Antike. Der König David, der antike hebräische König David, hat zum Beispiel den Psalm geschrieben, aus dem dieses Zitat kommt. Und er schreibt in diesem Psalm, der als 27. Psalm in der Bibel gelistet ist, im 4. Vers, ich lese das hier nach der Neuen Genfer Übersetzung, eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken. Dort in seinem Heiligtum. Und deshalb bin ich so froh, heute Morgen hier zu sein. Darum bin ich so froh, heute Morgen hier zu sein in Gottes Tempel. Ist dieses Haus Gottes Tempel? Dann täten wir schlecht daran, in die Jahnstraße umzuziehen, oder? Dieses Haus ist vielleicht im übertragenen Sinne ein bisschen ein Tempel, aber auch nur, weil du und ich hier sind. Und darauf möchte ich im Weiteren noch eingehen. Aber ich bin so froh, heute Morgen hier zu sein und die meisten von euch wissen ja schon, worauf ich hinaus will, weil wo du und ich sind, da ist Gottes Tempel. Und warum sehnt sich David praktisch Tag und Nacht im Tempel Gottes zu sein? Warum sagt er eines, eine einzige Sache, wenn ich einen Wunsch frei hätte, das wäre er. Mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen. Wer von euch ist gerne mit freundlichen Personen zusammen? Das sind ja schon mal eine ganze Menge. Ich meine nicht höfliche Personen. Also ich meine nicht die Frau am Schalter an der Bank. Junge, gut aussehende Dame, ja, Herr Schwarze, wie viel Geld möchten Sie uns denn heute zur Verfügung stellen, damit wir da Geschäfte damit machen können, Herr Schwarze? Das finde ich ja ganz klasse, Herr Schwarze. Möchten Sie einen Kredit aufnehmen, Herr Schwarze? Super, dann zahlen Sie Zinsen, das geht meinem Gehalt zugute. Vielen Dank, Herr Schwarze. Die meine ich nicht. Ich meine nicht höfliche Menschen. Ich meine auch nicht nette Menschen. Nette Menschen sind nett. Ich meine freundliche Menschen. Freundliche Menschen, freundliche Personen, denen man abspürt, dass sie wirklich Anteil nehmen. Dass sie wirklich Anteil nehmen an dem, was mich freut. Dass es sie ehrlich und von Herzen interessiert, was mich begeistert. Dass sie zutiefst und wirklich bewegt mitfühlen, wenn ich ihnen schildere, was mir zu schaffen macht. Das sind freundliche Personen, gütige Personen, die bereit sind, sich zu investieren, mir Zeit zu schenken, mir Aufmerksamkeit zu schenken, die überlegen, Mensch, was kann ich tun, um diesem Markus zu helfen, wenn er eine Not hat. Das ist eine freundliche Person. Und das ist das Attribut, das der König David, der alte antike hebräische König David, Gott gibt. Er sagt, ich möchte Tag und Nacht im Tempel des Herrn sein, weil das der Ort ist, wo Gott ist und weil Gott diese Eigenschaft hat. Er ist ein freundlicher Gott. Er ist ein anteilnehmender Gott. Er ist ein gütiger Gott. Und diesen Gott, in dessen Nähe möchte ich sein, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken in seinem Heiligtum. Ich habe gestern Abend über Gott nachgedacht. Macht man ja so, wenn man eine Predigt vorbereitet. Man denkt über Gott nach. Und ich habe diesen Vers in der Bibel gelesen und über andere Zusammenhänge nachgedacht. Und 2-3 Stunden später, ich war im Garten und es wurde langsam dunkel, da merkte ich so, wie schön das eigentlich war, wie erfüllt ich war. Und vorher waren noch hier die Teenager bei uns auf dem Trampolin und es war wilde Stimmung und ich wusste, die sind auch immer noch nicht im Bett, aber ich wusste, das war jetzt irgendwie so erfüllend, das war jetzt irgendwie so entspannend, ich kann jetzt ins Bett gehen. Sie werden schon nicht zu viel anstellen, wenn ich schon mal schlafen gehe. Haben sie natürlich auch nicht, weil sind ja gute Jungs. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Das war so mein heiliger Moment gestern Abend. Und dann ging ich hoch ins Schlafzimmer. Und da hatte ich so meinen nächsten heiligen Moment. Eben gesagt, dass hier so der Tempel Gottes ist. Was macht denn diesen Ort zum Tempel Gottes? Naja, dass du und ich hier sind. Und auch das sagt uns die Bibel. Auch das lesen wir, zum Beispiel im 1. Korinther 4, Vers 19, wo der Autor dieses auch antiken Buches sagt, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. In diesem Abschnitt, in dieser Passage geht es primär um sexuell unmoralisches Verhalten. Das soll nicht das Thema der Predigt heute Morgen sein. Aber an dieser Stelle folgt in diesem Zusammenhang, aber ich denke, dass es erlaubt ist, das auch außerhalb dieses Zusammenhangs zu betrachten, ein Hinweis. So fast so ein Aufruf, ein Wachrütteln. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Du und ich ein Tempel, ein Ort der Gegenwart Gottes, ein Körper, den Gott ausgesucht hat, um selbst darin zu wohnen. Es war nicht meine Idee, es war Gottes Idee. Und dann stand ich gestern Abend bei uns im Schlafzimmer vor dem Spiegel an unserem Schlafzimmerschrank und habe mich so angeguckt und dachte ich, boah, cool. Das bin ja ich. Ich bin ein Tempel. Gott hat beschlossen, war nicht meine Idee, in mir zu wohnen. Irgendwie habe ich mich richtig würdig gefühlt. Danke. Ja, und ich dachte so, wow, ich bin ein Tempel Gottes. Mir ist Würde verliehen. Da kann ich mich ja demnächst ganz anders verhalten, wenn jemand so tut, als wäre ich nichts wert. Kann ich mir einfach sagen, ja, erzähl mal. Aber ich bin ein Tempel Gottes. Das verleiht mir Ansehen der Person. Das verleiht mir Würde. Da bin ich auf jemand ganz anderes. Da kann ich eine ganz andere Haltung auch einnehmen. Kann ich eine ganz andere Einstellung gegenüber des Lebens einnehmen. Ich bin wer? Ich bin ein Tempel Gottes. Gott wohnt in mir. Und das Gleiche gilt auch für dich, wenn du Gott gegenüber die Einladung ausgesprochen hast, Wohnung in dir zu machen. Er will das. Er hat sich das so ausgedacht. Er möchte das. Du und ich. Unser Körper, eine Wohnung des Geistes Gottes. Da macht es mir wieder viel mehr Spaß, an meinem Charakter zu arbeiten. Da macht es mir wieder viel mehr Spaß, mich darauf zu konzentrieren, jemand zu werden, der nicht unnötig aufbrausend ist. Ich meine jetzt nicht heiligen Zorn. Also die meisten Male, wenn ich aufbrausend bin, ist es leider kein heiliger Zorn, sondern etwas, wo ich an meinem Charakter arbeiten muss. So gegenüber den Kindern, so, nein. Also... Und eine eigenständige Person zu werden. Jemand, der weiß, wer er ist. Jemand, der weiß, was er vertritt. Jemand, der weiß, wofür er steht. Kürzlich las ich ein Tattoo. Auf dem stand, if you don't stand for anything, you'll fall for everything. Also wenn du nicht für irgendetwas stehst, wenn du nicht eine Meinung hast, wenn du nicht eine Haltung hast, wenn du nicht eine Einstellung hast, dann wirst du allem anheimfallen. Dann wird dich alles umhauen, dann wirst du heute hier, morgen die Richtung überhaupt nicht wissen, in welche Richtung dein Leben geht. Es lohnt sich, unter dieser Voraussetzung, mit diesem Wissen, wer ich bin, an meinem Charakter zu arbeiten, an meiner Eigenständigkeit zu arbeiten und auch an meiner Beziehungsfähigkeit zu arbeiten. Denn wenn wir der Tempel Gottes sind, dann wird Gott doch genau das tun wollen. Er wird durch uns seine Freundlichkeit anderen Menschen zeigen wollen. Und das bedeutet, dass wir beziehungsfähig sein müssen. Sonst wird das nicht funktionieren. Sonst werden wir nicht in Verbindung kommen mit anderen Menschen. Eigenständigkeit und Beziehungsfähigkeit, die zwei Zeichen persönlicher und geistlicher Reife. Und es wird nur funktionieren mit dem Geist Gottes. Aber er ist ja in uns. Wir sind der Tempel Gottes, oder? Ich fand es spannend, einfach gestern Abend und auch in den Tagen davor schon so herauszufinden, was für Facetten dieses Thema des Tempels Gottes hat. Ich habe da früher noch nie so richtig drüber nachgedacht. Für mich war der Tempel immer eben dieser Tempel, den Salomo irgendwann mal erbaut hat. Und dann wurde er zerstört durch, ich glaube, Nebukadnezar. Ich bin nicht ganz so alttestamentfest. Und dann wurde er wieder auferbaut durch Serubabel, glaube ich. Stand jedenfalls so bei Wikipedia. Und dann gab es den bis in die Zeit Jesu hinein. Und kurz danach wurde er dann von den Römern endgültig zerstört. Und jetzt steht nur noch die Klagemauer, stand bei Wikipedia. Und die war früher gar nicht so wichtig. Warum ist das so? Es gibt eine ganz, ganz spannende Geschichte direkt am Anfang vom Johannesevangelium, von der Lebensgeschichte, von der Biografie, die ein Mann namens Johannes über Jesus aufgeschrieben hat, einer der engsten Wegbegleiter von Jesus während seines Lebens. Und das ist, ich fand es spannend, dass es ist gleich die zweite Geschichte, die berichtet wird, die so richtig mega ist. Also, oder sagen wir die zweieinhalbste. Also die erste ist, dass Jesus Jünger beruft. Die zweite ist, dass er Wasser zu Wein macht. Finde ich übrigens cool, dass das so die erste ist. Irgendwie chillig. Und die dritte ist, dass Jesus sich einen Strick knüpft. Und das ist wirklich, das ist also gut vorbereitete Arbeit. Er knüpft sich einen Strick, rennt in den Tempel, schmeißt alles um, was da so steht, an Tischen von Leuten, die Geld wechseln, die Rinder und Vögel und sonst was verkaufen als Opfertiere und sagt, haut alle ab, raus hier. Das ist eine Geschichte heiligen Zorns. Und ich lege so Wert darauf, dass es aber immerhin auch eine geplante Aktion war. Ich glaube nicht, dass so dieser Zorn über Jesus kam und dann ist er da reingerannt, sondern es heißt, dass er sich einen Strick geknüpft hat. Und um eine Route zu knüpfen, die so funktioniert, dass man mehrere hundert Leute aus dem Tempel raustreibt, da muss man sich schon irgendwie vorbereiten. Das geht nicht nur einfach, man rennt da rein und an den Sicherheitsleuten hängt man schon fest. Das muss irgendwie schon gut vorbereitet gewesen sein. Aber es ist eine Geschichte geleiteten heiligen Zorns. Warum? Weil Gott der Tempel so wichtig ist. Und er wird dann nachher zur Rede gestellt von den religiösen Führern, also sag ich mal von den Inhabern des Tempels, die ja gute Geschäfte gemacht haben mit der ganzen Geschäftsidee. Er sagt, warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Und er sagt, das dürft ihr nicht. Der Tempel Gottes ist nicht zum Geschäftemachen da. Der Tempel ist ein Ort der Begegnung mit der Freundlichkeit Gottes. Und nebenbei bemerkt, ist ja ganz cool, wenn Jesus sich so für den Tempel einsetzt, dann gilt das ja auch für uns, wenn wir der Tempel sind. Oder? Und dann sagen die religiösen Führer zu ihm, gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen, dass du das darfst. Und er sagt, reiß diesen Tempel ab, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Und dann sagen die, was, unsere Vorfahren haben 46 Jahre gebraucht, um diesen Tempel zu bauen, willst du das in 3 Tagen machen? Und dann steht hier Folgendes im Johannesevangelium. Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Also der Körper von Jesus, ebenfalls ein Tempel Gottes, kann ja auch irgendwie gar nicht anders sein. Auch er wird ja berichtet, hatte den Heiligen Geist in sich. Später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch. Also auch der Körper von Jesus, ein Tempel. Und spannend, dieser Tempel wird niedergerissen und dann der Hinweis auf die Auferstehung von Jesus. Ohne die geht es nicht. Ohne die funktioniert die ganze Geschichte nicht. Wenn es nicht wahr ist, dass Jesus gestorben ist und von sich aus wieder lebendig geworden ist, dann funktioniert die ganze Geschichte nicht und wir können hier aufhören. Jesus als der Tempel, Jesus als der Auferstandene und der Körper Jesu auch als Tempel. Und hier kommt eine ganz große Verbindung, die wir haben ebenfalls im Neuen Testament. Denn was sagt denn das Neue Testament über uns als Gemeinde und den Körper Jesu? Wisst ihr, oder? Dass wir der Körper von Jesus sind und dass er das Haupt ist. Das heißt, das ganze Ding ist übergegangen. Das ganze Ding ist von Jesus oder von der alttestamentliche Tempel, der ja inzwischen das 2. Mal zerstört und inzwischen nicht wieder aufgebaut worden ist, übergegangen zu Jesus, der gezeigt hat, er hat Recht, indem er auferstanden ist, zu uns als dem Körper und Tempel. Es funktioniert. Ich finde es faszinierend. Fast wie mein Mathematiklehrer damals. Der hat sich auch immer gefreut, wenn irgendwelche Gleichungen aufgegangen sind. Und die Mädels immer so, hä? War witzig damals. Ja, er war wie so ein Televangelist. Und jetzt haben wir hier ein Binom. Und dann lösen wir das auf. Und was kommt raus? Eine 3. Eine 3. Es ist eine 3. Hätte auch eine 2 sein können. Er war cool. Ich fand das hier cool. Das begeistert mich. Ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Was für eine Verbindung, oder? David, der am liebsten 24/7 im Tempel Gottes verbringen will, um die Freundlichkeit Gottes anzuschauen. Und jetzt das Wort an uns, den Körper, den Tempel. Ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel, und lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Wahnsinn, oder? Jesus, der Tempel, wir, der Tempel, jeder von uns, der Tempel und alle wir zusammen, wieder der Tempel. Habe ich so vorher irgendwie Erkenntnisse des gestrigen Abends? Wahnsinn! Hier an dieser Stelle lese ich auch einen Aufruf an unsere Verbindlichkeit. Diese Stelle fordert von uns eine Entscheidung. Will ich das tun oder nicht? Es ist ein Aufruf. Lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Von was für einem Gott? Von einem freundlichen Gott. Das ist so wichtig. Gott ist ein freundlicher Gott. Gott ist einer, der Anteil nimmt. Wir sprachen kürzlich in der Leitung darüber. Wann immer wir hier stehen als Predigende, also vor allem Lennart oder ich, und wann immer so ein bisschen das Gefühl aufkommt, okay, jetzt könnten die was von uns wollen. Jetzt könnte eine Aufforderung da sein, etwas zu tun, sich verbindlich zu machen, dann wird es auf einmal so ganz ruhig und vielleicht ist es Fehlempfinden, aber dann ist manchmal dann hat man schon gar keine Lust mehr, was zu sagen hier vorne. Aber es ist ein freundlicher Gott und es bleibt ein freundlicher Gott. Und er meint es gut mit dir und er wird dich niemals alleine lassen. Und wenn er dir einen Auftrag gibt, dann steht er schon hinter dir, um dich anzuschieben, um zu sagen, ah, nee, nimm mal lieber nicht das Messer, könntest dich schneiden, nimm mal lieber den. Komm, wisst ihr, dass alles, was wir tun wollen, alles, was wir tun sollen, schon im Himmel vorbereitet ist? Es ist ein Privileg, Gottes Werke zu tun. Ich bin der Tempel Gottes. Ich bin würdig. Und es ist mein Privileg. Nee, geh raus. Da sind 1000 Leute, die haben dieses Privileg nicht. Wir wünschen uns, dass sie dieses Privileg erkennen und annehmen, aber sie haben es nicht. Du und ich, wir haben dieses Privileg. Wir sind der Tempel Gottes. Gott wohnt in uns. Die würdigsten Menschen auf diesem Planeten überhaupt. Und Gott bietet uns an. Er fragt uns ganz freundlich, ob wir nicht bereit wären, uns als lebendige Steine in seinen Tempel, einen Ort der Freundlichkeit, der Verbindlichkeit Gottes zu uns einbauen zu lassen. Für mich ist es mega. Ich will gar nichts anderes mehr machen, als mich im Tempel Gottes zu bewegen. Weil es mir Würde verleiht und weil ich zuletzt gestern Abend erfahren habe, wie schön es ist, Zeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen und mich einbauen zu lassen, über ihn nachzudenken, zu erfahren, was er auf dem Herzen hat. Was machen wir draus? Eigentlich habe ich euch eben schon mein Herz ausgeschüttet. Es gibt noch eine Geschichte, die das Ganze, ich habe ja praktisch den ganzen Morgen mit Gott gekämpft, ob ich das mit reinnehme aus eben genannten Gründe. Es gibt noch eine Geschichte, aber ohne die ist es nicht abgerundet. Es gibt noch das Ende des Tempels in der Kirchen, in der Geschichte der christlichen Kirche. Und das ist nicht die Zerstörung durch die Römer, die kam danach, sondern das Ende ist praktisch der Anfang der Gemeinde. Und ich fand es auch faszinierend, dass auch die erste christliche Gemeinde im Tempel in Jerusalem angefangen hat. Spannend, oder? Also der Ort, an dem Gott wohnt und auch der Ort, wo der Heilige Geist das erste Mal kam und der Ort, wo die erste christliche Gemeinde entstanden ist, war der Tempel in Jerusalem. Gott hätte sich jeden anderen Ort auf der Welt aussuchen können. Er hätte auch sagen können, okay, wir bleiben in Jerusalem, aber um auch einen Kontrapunkt zu setzen, um auch mal zu zeigen, jetzt ist was anders, nehmen wir einen anderen Ort. Aber das war nicht so. Gott hat gesagt, hat es so geschehen lassen, dass sich die ersten Christen im Tempel getroffen haben. Und was war das für eine Gemeinde? Immer wieder höre ich Leute, ach, wenn es doch wieder so wäre wie in der ersten Gemeinde. Alles haben sie geteilt und Tag und Nacht haben sie gebetet und angebetet und haben sich von den Aposteln lehren lassen. Es war ja schon irgendwie nah dran am Himmel auf Erden, oder? Und dann kommt diese eine Geschichte. Also immer mehr Leute haben ja ihr ganzes Vermögen in die Gemeinde gegeben. Die haben ihre Häuser verkauft, ihre Grundstücke verkauft und das wurde irgendwie so ein Hype, so das wurde so populär. Und dann kam diese eine Geschichte, wo das auch zwei getan haben, die hießen Hananias und Sapphira. Die haben ihr Haus verkauft und die haben das Geld genommen und haben es ja zu Füßen der kirchlichen Leiter damals gelegt, der Apostel. Aber es war nicht alles. Die meisten hier kennen diese Geschichte. Und nicht, dass es schlimm war, dass es nicht alles war, das wird hier nochmal herausgestellt, sondern schlimm war, dass sie behauptet haben, es sei alles. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, die mussten sterben, nicht weil Menschen sie umgebracht haben, sondern weil Gott sie praktisch wirklich aus dem Leben genommen hat. Worauf will ich hinaus? Der Tempel Gottes ist nicht nur ein Ort der Freundlichkeit Gottes, aber er bleibt es. Und trotzdem ist Gott ein heiliger Gott. Und es wäre nicht richtig, es wäre nicht rund, es wäre unfair, das nicht zu erwähnen. Gott ist auch ein heiliger Gott. Und er erträgt es nicht, wenn man ihn anlügt. Wie gesagt, das Problem war nicht, dass sie nicht den gesamten Erlös des Verkaufs ihres Hauses und Grundstückes dorthin gebracht haben. Das Problem war, dass sie gelogen haben, dass sie sich als jemand anders dargestellt haben, als sie sind. Und auch das fordert uns heraus. Wozu fordert es uns heraus? Und deshalb darf ich mit Recht sagen, dass ich trotzdem eine Predigt zum Thema Vertrauen gehalten habe. Es fordert uns heraus, zu vertrauen. Es fordert uns heraus, dass ein heiliger Gott, ein ehrfurchterbietender Gott, ein vielleicht manchmal sogar zorniger Gott, trotzdem ein freundlicher Gott bleibt. Einer, dem an uns gelegen ist. Einer, der uns mit Wohlwollen begegnet. Ein gütiger Gott. Einer, dem es um unser Bestes geht. Nach diesem Ereignis, so wird es uns berichtet in dem entsprechenden Geschichtsbuch der Bibel, ist Folgendes passiert. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde und genauso erging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Deshalb sage ich das ja alles. Ich wünsche mir so, dass wir eine Gemeinde sind. Ich wünsche mir das natürlich zuerst auch mal für mich selber, in der beides möglich ist. In der wir ernsthaft sind, um es vielleicht mal mit diesem Begriff zu beschreiben. In dem wir ehrfürchtig vor Gott gehen. In der uns klar ist, mit wem wir uns eingelassen haben. Mit dem Schöpfer, Erhalter dieser Welt, der auch irgendwann ein Ende machen wird mit dieser Welt. Warum? um uns in eine noch viel schönere zu führen. Das möchte ich vor Augen haben. Gott hat einen Plan und es ist ein guter Plan. Und es ist gut, in Ehrfurcht vor ihm zu stehen. Und ich wünsche uns, dass wir trotzdem glauben können, dass wir trotzdem vertrauen können, dass Gott ein freundlicher Gott ist. Und dass wir es schaffen, genau in diesem Spannungsfeld uns verbindlich zu machen. Und zu sagen, wow, ja, ich will in die Nähe dieses freundlichen Gottes. Ich will diese heiligen Momente erleben, wo ich neue Erkenntnisse erlange, weil ich Zeit damit verbracht habe, mich mit Gott zu beschäftigen, weil ich Zeit verbracht habe in der Gemeinde, weil ich mich in der Mitarbeit eingebracht habe, weil ich bereit war, mich finanziell verbindlich zu machen. Das wünsche ich uns. Und das ist der Moment, in dem ich euch wieder euch selbst überlasse. Und Sarah. Sarah dachte ja auch, dass ich zum Thema Vertrauen spreche. Und deshalb hat sie, vielen Dank für dein Vertrauen, ein Lied vorbereitet zum Thema Vertrauen. Und ich habe mir das heute Morgen angehört. Das ist von ihr selbst, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich fand es mega, mega passend. Und meine Aufforderung, meine Bitte, meine Einladung an euch ist, euch während ihr dieses Lied hört, zu öffnen und ehrlich zu sein vor Gott. Ehrlich zu sein und eben nicht zu sagen, Herr, ich vertraue dir, alles gut und was gibt's eigentlich zum Mittagessen, sondern ehrlich zu sein vor Gott und zu sagen, Gott, ich vertraue dir und hier habe ich meine Zweifel. Gott, ich vertraue dir und ich tue mir trotzdem schwer, mich verbindlich zu machen. Gott, ich vertraue dir und ich möchte es trotzdem wagen, dir noch mehr zu vertrauen, weil ich glaube, dass du ein freundlicher Gott bist, der es gut mit mir meint. Amen.